Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Mein Name ist Jonathan Danubio und neben mir sitzt mein Kollege Tarno Gerke.
Herzlich willkommen, guten Tag.
Am 18. November jährt sich zum 100. Male der Todestag des Schriftstellers Marcel Proust. Und wie es eine glückliche Fügung des Schicksals möchte, hat mein werter Kollege das Hauptwerk von Marcel Proust Auf der Suche nach der verlorenen Zeit bewältigt. Ich glaube, das kann man sagen bei 3.000 bis 4.000 Seiten.
Ja, ist vielleicht eine Frage, die wir am Ende nochmal bewerten, ob es wirklich ein Aushalten war von 4.000 Seiten oder ein Lesegenuss. Aber es waren jedenfalls etliche Seiten.
Jedenfalls ist es ein guter Anlass, sich heute mal Marcel Proust zu widmen. Und vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an, wer war eigentlich Marcel Proust? Weil das kann man ja auch nicht mehr voraussetzen, dass jedem geläufig ist, wer das war.
Ja, dann fangen wir mal ganz einfach an. Genau, wer war Marcel Proust? Marcel Proust war ein französischer Schriftsteller, der, wie du zu Recht gesagt hast, das Werk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit geschrieben hat, was sein Hauptwerk ist und neben einzelnen wenigen Essays und Abhandlungen tatsächlich auch, wenn nicht das einzige wäre, dann ja falsch gesagt, aber es ist jedenfalls das Werk, wofür der Name Marcel Proust steht. Und es sind eben 7 Bände, die er in den Jahren 1913 bis 1927 veröffentlicht hat. Und ja, seit kurz nach der Veröffentlichung war es noch umstritten, obwohl er natürlich auch einige Fans schon zu Lebzeiten hatte, aber wirklich zu Weltliteratur, zu einem bedeutendsten Werk des 20. Jahrhunderts ist es erst dann in den Jahrzehnten darauf geworden durch die Rezeption. Und ja, jedenfalls ist es heute im Kanon sozusagen angekommen. Und worum geht es? Vielleicht mal mit einem Satz gesprochen, oder was ist das Thema Auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Ist eben ganz einfach, dass Marcel Proust eine fiktive Autobiografie schreibt, die, ist, wenn man seine Biografie anguckt, gar nicht so fiktiv ist. Jedenfalls mischt er diese beiden Elemente. Und was man vielleicht auch noch direkt sagen kann, dass Proust ist, obwohl du es schon angesprochen hast, das Werk 4000 Seiten hat irgendwie doch ein Massenphänomen. Die meisten haben den Namen und auch den Titel schon mal gehört. Aber ja, diese 4000 Seiten gelesen haben wahrscheinlich die wenigsten.
Ja, es gibt ja, glaube ich, so Bücher, so Proust für Eilige oder sowas habe ich irgendwann, glaube ich, schon mal gesehen.
Ja. Und genau, das kann man auch sagen, dass auch die Sekundärliteratur zu Proust im Prinzip schon eine eigene Gattung ist. Also jeder, der irgendwas auf sich hält, sei es Walter Benjamin, Samuel Beckett oder Paul Valéry, die haben alle was zu Proust geschrieben. Also das gehört quasi zum guten Ton. Aber vielleicht noch ein Satz zu diesem Werk vorab. Also wofür im Prinzip Proust mit seiner Recherche, so nennt man dieses Werk, Kenner nennen es so, ist ein Jargon geworden, steht, ist, dass er eben über Gerüche und Geschmäcker schafft oder versucht, sich Erinnerungen wachzurufen. Das ist so das, was über dem Werk steht.
Du hast jetzt gerade so selbstverständlich gesagt, der Kenner nennt es Recherche. Vielleicht noch ein Hinweis, dass es vom Originaltitel eben kommt. Na, La Recherche de Temps Perdu.
Genau, ich weiß nicht, was man biografisch noch sagen sollte. Also man kann ja schon den Lebensdaten noch ablesen, dass er eben aufgewachsen ist oder zumindest gelebt hat vor dem Hintergrund der Belle Époque in Paris. Und ja, sein Vater war ein sehr wohlhabender Katholik, seine Mutter war Jüdin, aber er ist eben sehr privilegiert aufgewacht und eben auch schon früh mit Großbourgeoisie und dem Adel in dem Paris in Berührung gekommen. Und das sind natürlich auch alles Elemente, wie wir später noch erfahren werden, die er in seinem Werk aufgreift. Wichtig ist vielleicht auch noch zu wissen, dass er mit 9 oder 10, das weiß ich gerade nicht mehr genau, auch einen schlimmen Asthmaanfall hatte, also bereits seit seiner Kindheit unter seiner Krankheit litt, die ihn dann auch relativ früh, woran er eben erkrankt ist und dann gestorben ist relativ früh und sich auch mit 35 Jahren dann letztlich aus seinem sehr mondänen Leben zurückziehen musste. Und vielleicht auch noch ein Bild dazu, was auch in Feuilletons immer wieder aufgegriffen wird, ist eben dieses Bild Prousts, wie er dann am Ende seines Lebens zurückgezogen aus diesem Salonleben allein in einem Zimmer lebt, was er mit Kork ausgelegt hat. Ein Pariser Apartment war es genau gesagt. Das hat er mit Kork ausgelegt, um eben keine Töne von außen mehr mitzubekommen und sich einfach allein in seine Erinnerung vertiefen kann, um dann diese niederzuschreiben. Das ist so dieses bekannte Bild Prousts.
Ja, du hattest es ja auch schon angesprochen. Proust gehört heute zur Weltliteratur und ist natürlich irgendwo auch ein inflationärer Begriff. Also wenn bei Zeitgenossen, die vor 2 Jahren Bücher veröffentlicht haben, schon im Klappentext steht, ein Werk der Weltliteratur. Jedenfalls, da stellt sich ja doch die Frage, warum wird Proust denn heute zum Kanon der Weltliteratur gezählt?
Ja, also ich glaube, eine technische Antwort wäre schon mal die, die ich eben auch gegeben habe, dass allein so viel Sekundärliteratur von namhaften Autoren auch über dieses Werk verfasst wurde, dass sich diese Deutung irgendwie verselbstständigt hat. Aber der Grund, warum es natürlich auch von diesen Autoren immer wieder begründet wird, warum Proust Weltliteratur ist oder weshalb er es wahrscheinlich auch berechtigterweise ist eben, dass als Frage oder als Thema über seinem Werk steht, wie gehe ich mit der Vergangenheit um und wie mache ich sie zugänglich? Also dass Proust im Prinzip die Frage des Erinnerns neu versucht hat zu erfassen und zu verhandeln. Also das ist so dieses Schlagwort der Erinnerung, dafür steht Proust. Gleichzeitig natürlich auch, dass Proust bei diesem Prozess des Erinnerns vollkommen von seiner Ich-Perspektive ausgeht, also im Prinzip seine subjektive Wahrnehmung in den Mittelpunkt stellt und in einer anderen Radikalität, als es Autoren vor ihm gemacht haben. Also er schreibt konsequent aus der Ich-Perspektive und die ganze Welt, die ihn umgibt, Personen, Kultur, Natur, wird alles aus rein subjektiver Weise erfasst. Und genau damit schwingt auch immer so ein bisschen die Deutung mit, oder das lässt sich herauslesen, dass eben kein Mensch, also kein Subjekt die Wahrheit und Wirklichkeit vollends erkennen kann, sondern sie eben von seinem eigenen Blick und seiner eigenen Verhandlung mit den Erinnerungen daran zusammenhängt. Also die subjektive Wahrheitsvorstellung, so die Deutung, ist die Begründung eines eigenen Kosmos in jedem Menschen sozusagen. Und das hat Proust mit diesem Werk umgesetzt.
Ich glaube, man kann ja auch sagen, dass ein Kennzeichen moderner Literatur natürlich genau diese Subjektivität, dieses ins Zentrum stellen des Ichs ist. Und dass Proust vielleicht einer der ersten, neben James Joyce oder so war, die das radikal durchgezogen haben. Ja. Also ein sehr modernes Werk, das, sagen wir mal, 200 Jahre vorher hätte wahrscheinlich gar nicht geschrieben werden können, weil das Ich da noch gar nicht so im Fokus stand.
Ja, ich denke auch ein entscheidender Punkt ist, wie du gerade schon gesagt hast, diese Radikalität, mit der Proust das gemacht hat, also sowohl der Umfang von 7 Bänden, die dann je nach Ausgabe 3.000 bis 4.000 Seiten unterm Strich ergeben, ist schon ein Punkt, aber eben auch dieses Konzept, dass er oder die, wenn man korrekt sprechen will, der Protagonist der Recherche sozusagen im Zentrum steht und alles von sich aus erschließt.
Also das ist jetzt auch die Frage, warum das Weltliteratur ist, letztlich ja eine formale Antwort gegeben. Ja, also er schreibt konsequent aus der Ich-Perspektive, betrachtet das Leben und all seine Phänomene aus dieser Ich-Perspektive heraus. Ist das neue, revolutionäre, sage ich jetzt mal, seiner Literatur nur die Form oder hat auch der Inhalt selbst etwas Neuartiges, das rechtfertigen würde, dass man sagt, okay, hier beginnt, weiß ich nicht, die moderne Literatur und deshalb zählt er zur Weltliteratur. Also salopp gesagt, geht es nur um die Form bei ihm, die ihn so bekannt und berühmt gemacht hat, oder auch um den Inhalt?
Eine schwierige Frage. Bevor ich die versuche zu beantworten, würde ich vielleicht nochmal sagen, dass Proust auch aus dem Bewusstsein heraus schreibt, also aus dem Bewusstsein, dass die Wirklichkeit sozusagen prinzipiell unzulänglich ist. Und dann durch diesen Prozess des Erinnerns, den er neu zugänglich macht, können wir vielleicht später noch genau erklären, wie er das macht, aber eben durch diesen Prozess des Erinnerns eine neue Wirklichkeit für sich formt und die auch letztlich für ihn als Autor und als Person real erscheint. Also er formt mittels der Erinnerung eine neue Wirklichkeit. Das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Und der Inhalt,
wenn ich da ganz kurz einhaken darf, habe ich es richtig verstanden, dass für Proust, es ist ja immer so, wenn ich mich an etwas aus meiner Kindheit erinnere, dann bin ich überzeugt, dass es ungefähr so stattgefunden hat. Und verstehe ich das richtig, dass Proust jetzt sagen würde, im Prozess der Erinnerung mischt sich Reales mit Irrealem. Heißt das, dass die Erinnerung oder die Wirklichkeit insofern unzulänglich ist? Weil vielleicht erinnere ich mich an was aus meiner Kindheit, aber eigentlich hat es sich gar nicht so zugetragen. Hast du das gemeint?
Ja, obwohl ich glaube ich gar nicht entscheidend ist für Proust, ob er sich tatsächlich so zugetragen hat oder nicht, sondern dass durch diesen Prozess des Erinnerns, wie ich ihm schon meinte, also durch diesen Versuch, sich daran zu erinnern und sich die Gegenstände ranzuholen, dadurch eine neue Wirklichkeit sozusagen entsteht. Ob die tatsächlich so stattgefunden hat oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass dadurch, dass er sich hinsetzt und versucht, sich zu erinnern und das niederzuschreiben, dadurch im Prinzip eine eigene Form von Erinnerung von Wirklichkeit kreiert. Und die Frage, ob das jetzt genau so passiert ist oder nicht, ist da, glaube ich, gar nicht entscheidend. Mhm. Genau, aber ja, die Frage, worum geht es in der Recherche oder was ist der Inhalt der Recherche, die ist natürlich schon, ja, die muss man irgendwie beantworten, auch wenn es schwierig ist. Also vielleicht kann man erstmal ganz einfach damit einsteigen und sagen, wie gerade schon gesagt, der Protagonist, der übrigens auch Marcel heißt, das wird aber nur an einer Stelle erwähnt, dass er so heißt, ja, versucht sich an seine Kindheit zu erinnern. Und ja, er macht das, indem er, ja, versucht sich daran zu erinnern, an seine Kindheitstage, wie er ins Bett gegangen ist, ins Bett gebracht wurde und so weiter. Und merkt aber schon bei diesem Prozess des Erinnerns, dass ihm willentlich, also durch den Versuch, sich bewusst zu erinnern, nicht alles erscheint, was er gerne möchte. Also da kommt dann später die zweite Ebene des unwillkürlichen Erinnerns hinzu. Ja, was man vielleicht auch noch zum Inhalt sagen muss, dass es jetzt im Endeffekt 7 Bände geworden sind, ist natürlich dieser Schreiblust Proust auch zu verdanken oder je nachdem, wie man das bewerten will. Aber jedenfalls stand auch schon im Prinzip vorher Anfang und Ende dieser Recherche fest und den Mittelteil hat er dann nachträglich noch weiter ausgeschrieben und so weiter. Also daran merkt man auch schon, dass es jetzt nicht um Handlungs- und Spannungsbögen geht, sondern wirklich um den Prozess des Charakterisieren und Darstellens. Und ich hatte eben schon die reiche Sekundärliteratur erwähnt, da vielleicht dann auch an dieser Stelle würde ich mich einmal noch auf Paul Valéry berufen, der auch schon ganz deutlich gesagt hat, dass der Inhalt der Recherche eigentlich nicht entscheidend ist, also nicht die Handlung, nicht der Spannungsbogen und so weiter, sondern eben Prousts Methode, die Welt zu erschließen. Und da sagt Valéry dann eben auch, es hätte er auch im Prinzip mit jedem anderen Thema machen können oder mit jeder anderen Umgebung. Genau, das ist im Prinzip gar nicht entscheidend. Und ja, das Paradox sozusagen dieses Romans, wenn man es als ein Werk verstehen will, ist, dass der Roman dann damit schließt, dass der Erzähler am Ende anfängt, seine Erinnerungen niederzuschreiben. Also sozusagen der Roman, den man dann zu Ende gelesen hat, im 7. Band am Ende beginnt dann damit oder endet besser gesagt damit, dass der Erzähler dann anfängt, das niederzuschreiben, was er gerade erzählt hat. Das ist so dieser Plot-Twist.
Das heißt, wenn man es durchgelesen hat, müsste man eigentlich direkt von vorne anfangen.
Sozusagen, ja. Das ist vielleicht auch
die Endlosschleife. Gar nicht.
Es ist eine Endlosschleife, genau. Und das ist eigentlich ein guter Punkt, weil das bestätigt dann nochmal, dass er im Prinzip versucht hat, ein autonomes Kunstwerk zu schaffen. Unabhängig von seiner Person, würde ich behaupten. Ja, und vielleicht auch noch, das hatten wir jetzt schon, das kam vielleicht auch schon ein bisschen durch. Entscheidend bei den Recherchen ist eben auch, dass die Existenz der Zeit und die Vergänglichkeit der Zeit als Thema immer wieder durchkommt. Ob es jetzt um Alterungsprozesse von Personen geht, um Gedächtnisverlust und all solche Sachen. Also die Zeit als Vergänglichkeit sozusagen kommt einem immer wieder, begegnet einem im Prinzip in jedem, ja, in jeder Phase sozusagen, in jeder Seite des, auf jeder Seite des Buches.
Du hattest jetzt gerade eben Paul Valéry zitiert, dass es eigentlich nicht um den Inhalt geht, sondern vielmehr um die Methode. Heißt das theoretisch, wenn man diese Methode entdeckt hat, dann kann auch jeder andere Schriftsteller auch seine Recherche schreiben? Oder also worin besteht dann das, also besteht das Besondere von Proust darin, diese Methode gefunden zu haben? Lässt sie sich von anderen Schriftstellern einfach anwenden oder kann man das gar nicht beantworten, hängt es letztlich vom individuellen Talent ab, ob man mit dieser Methode genau das auch hervorbringt, was Proust gelungen ist.
Also was bei Proust auch schon hinzukommt, ist einfach auch seine Fähigkeit zu schreiben und durch eine gewisse ausufernde Sprache, durch eine sehr lebendige Sprache, durch eine belebende Sprache von Dingen auch, im Prinzip natürlich auch ein Lesevergnügen bereitet. Und das ist, denke ich, musste man dementsprechend auch die Recherche auf 2 Ebenen bewerten. Also einerseits natürlich, was ist das Neuartige daran, was ist die Methode, aber andererseits natürlich auch, wenn ich als Leser in dem Buch vertieft bin und mich da irgendwie drauf einlassen kann, dann ist es schon wie ich auch ein Lesegenuss. Aber was die Methode betrifft, würde ich schon sagen, dass das keine Methode ist, die man generalisieren kann, weil sie, wie ich versuche, oder wie es aus meiner Sicht so ist, dass sie eben auch schon mit Prousts als Individuum zusammenhängt und eben in seiner Fähigkeit auch zu schreiben, weil das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man nicht in diesen Stil schreibt, den Proust es macht. Und den zu kopieren, haben ja viele versucht oder sich daran orientiert. Und das hat eben auch nicht funktioniert. Also ich denke, das ist schon ganz entscheidend, um seine Sicht der Dinge anwenden zu können. Weil sonst würden auch viele sagen, Proust ist einfach langweilig oder einfach zu lang, weil den Inhalt hätte man auch kürzer fassen können. Da gibt es übrigens dieses nette Zitat von Anatole France, Nobelpreisträger für Literatur, von dem Proust ein großer Fan war und der als Figur auch in der Recherche auftaucht. Und der hat allein über den ersten Band gesagt, das Leben ist zu kurz und Proust zu lang. Also, und da ist er sicherlich nicht der Einzige, der dieses Urteil fällen wird.
Ja, du hattest jetzt zum Inhalt schon gesagt, dass es ja um den Versuch der Erinnerung der eigenen Kindheit geht. Und vorhin hatten wir auch erwähnt, dass Proust selber das Werk oder die Bände zwischen 1913 und 1927 geschrieben hat. Ist das auch die Zeit, in der der Roman spielt? Also von der Vorkriegszeit bis zur Nachkriegszeit? Oder?
Ja, genau. Das ist so, wie du sagst. Und da ist natürlich auch der Verfall fassbar. Also allein durch die Zeit, die voranschreitet, aber eben auch, dass er im siebten Band, ist es glaube ich im letzten, wo er dann aus dem Sanatorium kommt und zurück in seine Kindheitsstadt kommt, wo dann alles kaputt ist und der Krieg herrscht und so weiter. Also da wird der Verfall dieser Epoche, die am Anfang in seinen Kindheitstagen, also diese Belle Epoque eben, die ich schon erwähnt hatte, die er da darstellt mit der Toilette der Frauen, mit diesem ganzen Gestus, dem Salongestus und so, dass das dann irgendwie auch nicht nur von der Zeit oder von der inhaltlichen Komponente dahingezogen wird, sondern eben auch ganz fassbar durch den Krieg Dinge kaputt gehen. Und ja, das ist schon der Hintergrund der Recherche auch, ja.
Die Franzosen sind ja bekannt dafür, ich sag mal, umfangreiche Zyklen zu schreiben. Denken wir an Balzacs Menschliche Komödie oder an Zolas Rougon-Macquart-Zyklus, die ja den Anspruch haben, die Gesellschaft in ihrer Gänze abzubilden, alle Stände zu porträtieren. Und ist das bei Proust auch so? Also, weil es hat jetzt eben angeklungen, dass es Belle Epoque, Niedergang der Belle Epoque, also spielt das für Proust, ist er Chronist seiner Zeit oder ist er doch, also ja, die Frage ist, steht das Individuum so sehr im Mittelpunkt oder hat es auch diesen, ich sag mal, objektiveren Anspruch, Chronist der eigenen Zeit zu sein?
Also ich glaube, diesen Anspruch, Chronist der Zeit zu sein, hat er nicht und dem würde er auch nicht gerecht werden, obwohl man sich natürlich schnell zu dieser Deutung hinreißen lassen könnte. Allein deshalb, weil er, wie gesagt, nicht nur Schriftsteller, Maler und so weiter in unter anderem Namen sehr ausführlich porträtiert, die er dann auch getroffen hat, oder diese Salons, die er am Anfang sehr ausführlich porträtiert und dann die natürlich auch dem äußerlichen und innerlichen Verfall anheimfallen, also die darstellt und auch die Personen darin karikiert und so weiter, könnte man natürlich leicht zu dem Schluss kommen, dass es im Prinzip so ein Epochenbild ist. Aber ich würde ganz klar sagen, das ist es nicht und dass diese Deutung sich durchgesetzt hat, dass Proust da im Prinzip ja verkappte oder auch weniger verkappte Sozialkritik betreiben würde. Ich denke, die ist eher geschuldet, dass sich da Interpreten wie Walter Benjamin relativ früh drauf gestürzt haben und eben aus dieser Karikatur des gewisser Personen, die Proust macht, die auch teilweise sogar lustig und unterhaltsam sind, dass er daraus gedeutet hat, Proust wolle im Prinzip mit so einer dekadenten Epoche abrechnen. Und das, würde ich sagen, macht er nicht. Und das sind dann, wie gesagt, so, sag ich mal, vielleicht einfach gesprochen eher linke Deutungen, die sich an das Werk dranhaften, um irgendwie zu sagen, ja, sozialrevolutionärer Aufstand und so weiter und so fort. Das wartet dann ja immer im Hintergrund von solchen Leuten wie Benjamin auf. Aber ich würde sagen, das war Prousts Ziel überhaupt nicht. Es ist eher so, dass er an der Zeit gelitten hat. Und ob wir jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts uns befinden oder Jahre davor oder danach, ich glaube, er hätte genauso an seiner Zeit gelitten, weil er im Prinzip diese Suche nach einem Sinn im Leben, der, um das jetzt mal ganz einfach und platt auszudrücken, also nach einer Metaphysik irgendwie sich gesucht hat, den nicht gefunden hat und sich dann sozusagen in seine Gedanken reingeschrieben hat und damit durch dieses Niederschreiben der Gedanken ein eigenes Kunstwerk geschaffen hat, weil diesen Anspruch, den er an die Welt hatte, den hat er eben nicht gefunden. Und das ist jetzt, glaube ich, keine konkrete Zeitkritik, sondern im Prinzip ein individuelles Prinzip, dem er gefolgt ist.
Ich glaube, man kann so viel schon mal sagen, es ist schwierig, den Inhalt irgendwie zusammenzufassen, aber im Kern geht es um das Phänomen der Erinnerung und auch die Erinnerung als ein eigenständiges Phänomen, das wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch gewissermaßen eine eigene Zeitform bildet. Die Erinnerung ist nicht Vergangenheit, sie ist nicht direkt Gegenwart, sie ist nicht Zukunft, sondern eben was Eigenständiges. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, also was genau bedeutet für Proust Erinnerung und oder wie behandelt er die Erinnerung? Also
Ich würde vielleicht doch noch mal eine Sache zum Inhalt sagen. Ja, also natürlich sagt man immer, die Erinnerung ist das Entscheidende. Das ist ja auch, weil das ganze Buch funktioniert durch die Erinnerung. Aber letztlich ist es ja so, wenn man es mit einem Satz sagen will, dass er sein Leben bis zu einem gewissen Punkt darstellt. Und auch, wenn ich jetzt diese sozialkritische Deutung beiseite schieben würde, muss man, wie gesagt, auch schon sagen, dass es auch Themen sind wie Homosexualität und Dekadenz, die auftauchen. Also, dass Proust selbst homosexuell war, ist, glaube ich, bekannt. Oder wird das gedeutet? Weiß ich nicht. Es ist aber relativ offensichtlich. Und genau dieses Thema, dass es dann auch Schwule und Lesben gibt, natürlich alles unter schweren Verwerfungen und so weiter, kommt in dem. Und welche Probleme die damit haben, das kommt auch alles vor. Aber ich denke, es ist eben nur das Material, was er hat, dem er sich bedient, um seine Methode anzuwenden.
Ich meine, es ist ja auch letztlich selbstverständlich, auch wenn man als Einzelner sich zurückzieht und ich sag mal jetzt in der Vergangenheit lebt oder so, man ist ja immer Teil einer Zeit und natürlich findet auch diese eigene Zeit immer irgendwie Eingang ins Werk, ja. Ich glaube, die Frage ist natürlich nur, was ist die Absicht, mit der man das betreibt? So, hattest du ja auch schon ja gesagt, dass es eben.
Also genau, es gibt einen hohen Grad an Zeitgenossenschaft in dem Werk, aber er zeigt eben an diesem Material der Zeitgenossenschaft, das benutzt er sozusagen, um darüber hinaus auf ein anderes Prinzip zu deuten, so würde ich das sagen. Aber genau, irgendeine Grundlage zum Schreiben braucht man nun mal und das ist meistens die eigene Zeit.
Ja, Erinnerung, wollen wir jetzt drauf zu sprechen kommen.
Erinnerung, ja, genau. Also, das hatte ich ja anfangs auch schon gesagt. Es gibt natürlich bei Proust das bewusste und das unbewusste Erinnern. Und das bewusste Erinnern ist ja das, ich setze mich hin und denke an meine Kindheit und versuche, mir das irgendwie zu vergegenwärtigen, indem ich darüber nachdenke. Und dann gibt es das unterbewusste Erinnern oder ein Erinnern, was man nicht durch Gedanken herbeiführen kann, sondern über Gerüche zum Beispiel, über Gerüche und Geschmäcker. Und dafür steht eigentlich Proust. Also dieses unbewusste Erinnern sozusagen wurde tatsächlich von Proust, wenn man so will, entdeckt. Es wurde dann mit dem Proust-Effekt auch in der Wissenschaft aufgegriffen. Also wie gesagt, dass man durch Gerüche, durch Geschmäcker gewisse Erinnerungssequenzen auf einmal wieder im Gehirn hat. Also was er da entdeckt hat, war tatsächlich auch neuartig.
Das bedeutet, also, ja, also man würde durch, wenn ich mich hinsetze und sage, ich versuche das auf genau das zu kommen, würde ich nicht drauf kommen, erst ein Geschmack oder ein Geruch erzeugt diese Erinnerung in meinem Kopf.
Ganz genau. Und dafür gibt es ja bei Proust dieses ganz berühmte Beispiel der Madeleine, was ein französisches Gebäck ist, wo ich auch gleich die Stelle vorlesen würde. Also das ist natürlich auch, um nochmal auf den Anfang einzugehen, natürlich liegt auch Prousts Werk begraben irgendwie von dieser Verschlagwortung, von dieser ganzen Sekundärliteratur und von den Begriffen wie der Madeleine, die einfach da drüber steht und mit denen verbindet man Prousts Werk einfach. Und dennoch ist die Szene so prägnant, dass ich sie, glaube ich, hier einmal in Gänze kurz vorlesen werde, dass man sie einmal gehört hat und genau weiß, was Proust damit meint mit diesem, oder was man meint, wenn man bei Proust von unbewusstem Erinnern spricht. Und ja, man kann auf jeden Fall auch vorwegnehmen, dass diese Szene aus dem ersten Band sich auch in den anderen Bänden wiederfindet und ja, sozusagen dann auch Teil der Methode von ihm wird. Genau, ich lese es einfach mal vor. Ebenso ist es mit unserer Vergangenheit. Vergebens versuchen wir, sie wieder heraufzubeschwören. Unser Verstand bemüht sich umsonst. Sie verbirgt sich außerhalb seines Machtbereichs und unerkennbar für ihn in irgendeinem stofflichen Gegenstand. Oder der Empfindung, die dieser Gegenstand in uns weckt. In welchem, ahnen wir nicht. Ob wir diesem Gegenstand aber vor unserem Tod begegnen oder nie auf ihn stoßen, hängt einzig vom Zufall ab. Viele Jahre lang hatte von Combray außerdem, was der Schauplatz und das Drama meines Zubettgehens war, nichts mehr für mich existiert, als meine Mutter an einem Wintertag, an dem ich durchfroren nach Hause kam, mir vorschlug, ich solle entgegen meiner Gewohnheit eine Tasse Tee zu mir nehmen. Ich lehnte erst ab, besann mich dann aber, ich weiß nicht warum, eines anderen. Sie ließ daraufhin eines jener dicklichen, ovalen Sandhörnchen holen, die man Petite Madeleine nennt, und die aussehen, als habe man als Form dafür die gefächerte Schale einer Jakobsmuschel benutzt. Gleich darauf führte ich, ohne mir etwas dabei zu denken, doch bedrückt über den trüben Tag und die Aussicht auf ein trauriges Morgen, einen Löffel Tee mit einem aufgeweichten kleinen Stück Madeleine darin an die Lippen. In der Sekunde nun, da dieser mit den Gebäckkrümeln gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Es hatte mir mit einem Schlag, wie die Liebe, die Wechselfälle des Lebens gleichgültig werden lassen, seine Katastrophen ungefährlich, seine Kürze imaginär. Und es erfüllte mich mit einer köstlichen Essenz. Oder vielmehr, diese Essenz war nicht in mir, ich war sie selbst.
Ich muss sagen, also ich kannte die Stelle nur vom Hören sagen, aber es entfaltet so eine Sogwirkung. Also
ja, das ist
gut geschrieben, also gefällt mir.
Das ist auch jetzt mal ganz subjektiv gesprochen. Es ist auch so, also natürlich fragt, oder wie du anfangs auch schon gefragt hast, muss man 4000 Seiten Proust lesen? Aber es ist, und man kann auch im Endeffekt gar nicht genau sagen, was man alles gelesen hat. Aber irgendwie ist es doch, dass man von dieser Stimmung irgendwie reingesogen wird. Und irgendwas Heimliches, was Heimiges hat es auf jeden Fall, wenn man in dem Werk drin ist. Und ja, das so viel aber erstmal zu der Madeleine.
Ja, das heißt, wir hatten jetzt die Form des bewussten Erinnerns und die Form des unbewussten Erinnerns. Und ich meine, der Titel Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ich schätze mal, das spielt natürlich auf Vergangenheit, auch auf den Prozess des Erinnerns an. Findet er die Erinnerung denn, oder findet er die verlorene Zeit?
Eine gute Frage. Also die verlorene Zeit findet er, glaube ich, nicht. Und das ist ja das Dilemma an der ganzen Sache. Ja, schwierige Frage. Ich glaube, die verlorene Zeit, da kann man sich natürlich auch fragen, ist die verlorene Zeit letztlich auch den Roman gelesen zu haben? Im Sinne von verschwendeter Zeit, sondern ist das genau die verlorene Zeit, die er meint? Und das ist ja auch durch dieses erwähnte Paradoxon am Ende, dass er dann erst beginnt, das aufzuschreiben, ja irgendwie integriert. Also
Aber das heißt ja, der Prozess des Erinnerns kommt eigentlich nie zu einem Abschluss, wenn ich das jetzt richtig verstanden
habe. Und das ist ja auch der Punkt, oder ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sagt, ja okay, 4000 Seiten, was soll das denn? Er hätte auch, glaube ich, 8000 Seiten schreiben können. Handlungsmäßig wäre genauso viel passiert. Und er hatte auch noch gesagt, im Endeffekt, es waren einige Stellen zu kurz. Also es geht wirklich darum, sich da reinzuschreiben und in dieser Schreibeprozess des Erinnerns sich einzunisten. Also hätte er länger gelebt, hätte er es, glaube ich, noch viel länger weiter schreiben ausführen können. Also
Ist aber jetzt aus heutiger Sicht, wenn man über einen Roman spricht, der durchgängig aus der Ich-Form, der durchgängig in der Ich-Form verfasst ist, der Kunst und Gesellschaft zum Thema hat. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, ja, das ist irgendwie sehr narzisstisch oder ist eine ästhetizistische Weltsicht, ja, indem man sich selber so wichtig nimmt und alles aus der eigenen, nur der eigenen Perspektive bricht, sage ich mal. Und soweit ich weiß, wurde Proust ja auch tatsächlich du sagtest es vorhin ja auch, eine gewisse Zeit seines Lebens selber ein Dandy war, auch immer genau dieser Ästhetizismus oder der ästhetizistische Zugang zur Welt vorgeworfen. Ja? Also letztlich ein Dandy, der sich zu wichtig nimmt und meint, er kann 4000 Seiten über seine eigene Kindheit oder seine eigene Autobiografie schreiben. Was sagst du dazu? Ist Proust ein ästhetizistischer Dandy, ja?
Ja, absolut. Und das macht ihn natürlich für mich auch sympathisch. Also ich finde, das sieht man auch schon, wenn man da die Fotos von ihm sieht, mit diesen berühmten Dandy-Augen, die er auch hat und ja, die so halb verschlossen sind, also sich irgendwie auch distanzieren von der Welt. Also absolut ist er ein Dandy vom Gestus her und praktiziert dabei einen Ästhetizismus. Das würde ich auch schon sagen. Das merkt man auch in seinem ganzen Werk, dass im Prinzip der künstlerische Zugang zur Welt für ihn der entscheidende ist. Das ist im Prinzip das, was bleibt in dieser metaphysischen Lehre, in die er hineingeboren wird, die er auch wahrnimmt. So gut, wir haben jetzt den katholischen Vater und die jüdische Mutter erwähnt, aber ich sag mal, so ein die übergeordnete Metaphysik oder einen authentischen Glauben, der geht ihm vollkommen ab. Und letztlich sind für ihn Schriftsteller, Malerei und so weiter. Und wie die den Zugang zur Welt wählen, das sind für ihn die entscheidenden Kriterien, in die man sich, in die er sich vor allem auch zurückzieht und die er auch mit seinen Charakteren im Buch verhandelt. Also das sieht man auch schon daran, dass er sich ganz früh unbedingt in die Salonwelt hinein wollte, wo er eben Schriftsteller war, zu der er dann übrigens auch später gehörte. Also die tatsächliche Person Marcel Proust. Genau, also da muss man schon sagen, dass er nicht an Tiefe in der Welt tatsächlich geglaubt hat, sondern durch diese Welt der Oberflächlichkeiten, die ihm gegeben war, die hat er genutzt, um dadurch in die Tiefe zu kommen. Also die besonders breit dargestellt und diese eben sozusagen verklärt, ästhetisiert als eigene Form sozusagen.
Das heißt jetzt konkret, er hat beispielsweise über alltägliche Dinge dann sich in dem Werk episch breit geäußert, habe ich das?
Ja, also was heißt alltägliche Dinge? Alltägliche Dinge, wenn man damit jetzt heute verbindet, Milch einkaufen und Geld verdienen, eher nicht. Das sind halt Sachen, die überhaupt nicht vorkommen, sondern ganz im Gegenteil, er verliert sich dann eher in der, wie er so schon sagt, der Toilette der Frau, also wie die gekleidet sind. Und das ist auch irgendwie das Spannende, wenn man so will. Man weiß halt bei Proust nie, an welchen Punkt er sich als nächstes hängt. Also ob es irgendwelche Blüten sind, die er am Straßenrand sieht und sich dann seitenweise darin verliert in der Darstellung, wie die aufgehen, wie die blühen, in Kirchtürme, in der Krawatte von irgendjemandem und so weiter und so fort.
Aber eben alles ästhetische Phänomene, an denen er sich dann aufhängt.
Ganz genau, also keine inhaltliche Auseinandersetzung wirklich. Und das ist auch noch ein Punkt, das dann im Endeffekt so umzudeuten als Kritik an einer oberflächlichen Welt, das hat er, glaube ich, nie gewollt, weil ich glaube, ihm hat die oberflächliche Welt sozusagen ganz gut gefallen, wo man sich nicht um Einkaufen und solche Dinge kümmern muss, sondern sich um Fragen der Literatur und so weiter kümmern kann. Und das war ihm auch bewusst, dass das im Prinzip, ja, also ihm war dieser Umstand bewusst, aber hat sich da im Prinzip drin verloren und da drin gesuhlt, wenn man so will, und dann auch eben versucht, ein eigenes Kunstwerk daraus zu machen und ein autonomes Kunstwerk sozusagen. Und da möchte ich doch einmal Ernst Robert Curtius zitieren, der
ein Literaturwissenschaftler,
ein konservativer, wie du mal sagst, der aus meiner Sicht, was ich auch von der Sekundärliteratur gelesen habe, vielleicht das beste, das lesenswerteste Werk geschrieben hat. Und er sagt eben, der Künstler erfindet nicht, er findet etwas vor. Kunst ist nicht Erfindung, sondern Auffindung. Und darum, das ist, denke ich, auch der Punkt bei Proust. Er entwirft überhaupt nicht etwas Neues. Er geht so tief in die Dinge rein und sieht da Sachen, die andere nicht sehen. Und dadurch entsteht im Prinzip ein eigenes Kunstwerk durch dieses Auffinden.
Das heißt, man könnte sagen, der Künstler zeichnet sich dadurch aus, dass er einen poetischen Blick auf die Welt hat, wie es beispielsweise die Romantik ja auch wirklich zum Programm erhoben haben. Der Künstler muss die Welt romantisieren, poetisieren. Kann man das so sehen?
Das ist genau der Punkt. Also wenn man so will, ja, ist das wahrscheinlich sicherlich noch radikaler als in der Romantik, aber er macht das in voller Konsequenz. Und das ist...
Das heißt, wo der normale Mensch letztlich nur eine Blüte sieht oder eine Krawatte, da entfaltet sich für ihn eine, ich sag jetzt mal, eine ganze Philosophie der Krawatte oder eine
ganz
ganze...
Ganz genau, ja. Und das, genau, ist natürlich auch eine Methode, die, das ist auch das, was ich meinte, die kann nicht jeder anwenden. Also man muss schon Marcel Proust sein, um das so machen zu können.
Man muss den Blick haben.
Man muss diesen Blick dafür haben, des Künstlers, und den hatte er zweifelsohne.
Ja. Wir beide hatten ja auch schon mal eine Folge gemacht, Thema, was ist konservative Literatur, und hatten uns jetzt gar nicht an einzelnen Werken aufgehangen, sondern das eher grundsätzlicher versucht, gewisse Merkmale herauszuarbeiten. Jetzt bei einem konservativen Theorie-Podcast liegt natürlich die Frage nahe, ist Marcel Proust konservativ oder ist er gemäß unserer Kriterien konservativ?
Oh, nee. Also da muss man fast sagen, auch nicht nee, sondern nein. Also Proust ist natürlich nicht konservativ und gemäß unserer Kriterien, die wir mal entwickelt haben, die ja auch nicht ausentwickelt sind, um das mal ehrlich zu sagen. Aber man muss natürlich sagen, Proust an sich ist kein Konservativer, weil ihn dafür, glaube ich, auch die, wie soll ich das sagen, aber der historische Wert sozusagen interessiert ihn dafür zu wenig, also historische Erscheinung, Form. Oder er hat natürlich auch überhaupt keinen größeren Bezug zu einem Nationalismus oder so, was man in der Zeit dann als konservativ deuten würde. Es ist bei ihm vielleicht, ja, also schwierige Frage. Er ist kein Konservativer, so, das würde ich mich erstmal festlegen. Aber es ist natürlich so, dass dieser Prozess des Erinnerns natürlich immer die Frage transportiert oder vermittelt, dass man an irgendeiner Form der Vergangenheit hängt, die einem verloren gegangen ist und die man vielleicht als Nostalgie bezeichnen könnte. Und die hat Proust ja in sehr hohem Maße, sonst würde ja dieses ganze Werk nicht funktionieren. Und wenn man sagen würde, okay, so ein nostalgischer Grundimpuls ist konservativ, dann ist er das. Aber ich glaube, so weit würden selbst wir nicht gehen und das sagen.
Mhm. Nun hatten wir ja damals als ein vorläufiges Kriterium herausgearbeitet, dass eben Werke, die einen Transzendenzbezug haben, die ein Gespür für die Transzendenzbedürftigkeit des Menschen haben, dass man die unabhängig von der politischen Positionierung, ob links, rechts, apolitisch, wie auch immer, dass die einen irgendwie konservativen Gehalt haben. Und jetzt hattest du vorhin ja gesagt, dass Proust schon sich auf die Suche auch nach Metaphysik begeben hat, aber nirgends eine Lösung gefunden hat. Ja. Sie sind unzufrieden.
Nee, ich bin, und wenn ich das gesagt habe, bin ich da unzufrieden mit meiner eigenen Formulierung, weil ich glaube nicht, dass er sich auf der Suche nach Metaphysik gemacht hat, sondern dass ihm einfach die metaphysische Lehre seiner Zeit bewusst war. Und dass er die sozusagen als Ausgangspunkt genommen hat, sich in diese gerade von uns erwähnte Kunstwelt zurückzuziehen, sozusagen, weil da nichts mehr wartet. Aber er hat sich jetzt nicht, glaube ich, meines Wissens nach zumindest, so tief mit Glaubensfragen und so auseinandergesetzt, sondern ist sich eher bewusst, dass das, ja, dass es im Prinzip eine metaphysische Lehre gibt. Aber das, ich meine, das haben ja auch linke Autoren festgestellt. Und ja, was ich nur sagen würde, ist Marcel Proust konservativ? Nein. Ist er, das Gegenstück zu wählen, links? Wie gesagt,
also wie Walter Benjamin es ja als Beispiel gedeutet hat, ein Gesellschaftskritiker.
Ein Gesellschaftskritiker, würde ich auch sagen. Er ist vielleicht beiläufig ein Gesellschaftskritiker, aber sicherlich ist das nicht sein, der Antrieb seines Handelns und seines Schreibens, erst recht nicht. Ja, allerdings einen Punkt, den würde ich dir nochmal erwähnen, wenn es so um diese Gesellschaftskritik geht bei Proust, ist der Snobismus, den Benjamin tatsächlich ganz nett beschrieben hat, den er auch charakteristisch gemacht hat für das Werk von Proust und sagt, ja, der Snobismus ist im Prinzip, dass Proust die Welt vom Konsumentenstatus, vom Konsumentenstandpunkt aus betrachtet. Also sich überhaupt keine Fragen der Erwerbstätigkeit stellt und so weiter und so fort. Und so ist ja auch das ganze Milieu gezeichnet, in dem sich das bewegt. Also Geld ist einfach da, niemand beschäftigt sich mit ganz einfachen Beschaffungsmaßnahmen, wirtschaftlichen, sondern sie haben im Prinzip Zeit, ihre Genussfähigkeit zu erproben, zu verfeinern und über die schönen Dinge Kunst, Literatur, Essen, Mode und so weiter zu sprechen.
Klar, ein linker Gesellschaftskritiker wittert da natürlich Eskapismus.
Absolut, ja.
Und Blindheit gegen die Realität und die realen Bedingungen.
Aber ich würde behaupten, das hat Proust schon ganz gut gefallen, dass man sich nicht mit diesen erwerbstätigen Maßnahmen beschäftigen muss.
Gut, wir hatten jetzt gesagt, jetzt mit Blick auf das Gesamtwerk, nein, ist nicht konservativ. Proust selber wohl auch nicht. Gibt es nichtsdestotrotz konservative Elemente in dem Werk?
Elemente würde ich sagen, also da würde ich schon nochmal diesen Verfall der Zeit mit reinnehmen, was ja im Prinzip auch ein konservatives Element ist sozusagen, dass man die Vergangenheit natürlich irgendwo verklärt und das Bewährte einen höheren Wert hat als das Kommende. Und dass die ganze Welt, auch die Proust da beschreibt, also diese Großbourgeois-Welt und der Adel und so weiter, dass die irgendwie dem Untergang geweiht ist, das nimmt er schon wahr. Und das kündigt sich halt auch an mehreren Dingen an. Also auch, dass natürlich dieses ganze Milieu mit Titeln hantiert und sich überhaupt nicht mehr der inhaltlichen Dimension bewusst sind. Also da könnte man schon reindeuten, dass da irgendwie eine Welt verloren gegangen ist. Weil Proust hat dann wiederum schon auch für so eine französische Tradition vielleicht schon ein Bewusstsein. Also ein Beispiel ist vielleicht, dass er sich sogar irgendein Bild, ich weiß gerade nicht mehr, von wem es ist, aber auch gekauft hat privat, weil Chateaubriand es beispielsweise geschrieben hat. Also das sind schon Hinweise darauf, dass er ein Bewusstsein dafür hat, was französisch ist. Aber auch, ja, das ganze Milieu, was er beschreibt, sich ja auch dadurch auszeichnet, dass es seit Generationen mit ererbtem Grundbesitz hantiert. Also irgendwie eine Beziehung zum französischen Land sozusagen hat, ganz faktisch gesprochen. Also er verklärt das nicht, aber er weiß schon, dass da gewisse Traditionslinien sind, die da mitwirken und die Welt geschaffen haben, in der er gerade ist, und dass die dem Untergang geweiht sind. Das schon.
Ja. Vielleicht als letzte Frage, Hand aufs Herz, lohnt es sich, 4000 Seiten Proust zu lesen? Empfiehlst du das unseren Hörern? Hätte er sich kürzer fassen können?
Ich würde erstmal sagen, wer das macht, nur um zu sagen können, ich habe es gelesen, das lohnt sich nicht. Das kriegt man sowieso, erntet man sowieso keinen Applaus für in dieser Welt. Zweitens, wer sich für den Inhalt interessiert, den oder für die Deutung, den würde ich den erwähnten Literaturwissenschaftler Ernst Robert Curtius empfehlen. Der verhandelt im Prinzip alle wichtigen Elemente bei Proust. Und wer wirklich aus literarischem Genuss ein Werk sucht, in das er sich über die Wintermonate vertiefen kann, dem würde ich ganz klar sagen, ja, bitte. Bei Proust ist da viel gegeben und da dem ist dann auch egal, ob es jetzt 1000 Seiten mehr oder weniger hat. Deswegen die Frage, ob es zu kurz oder zu lang ist, ist irgendwie nicht zielführend. Aber ja, entweder man kann sich da rein versinken lassen oder lässt sich von Proust mit in diese Welt ziehen und erlebt diese Stimmung mit, die er gezeichnet hat. Also ich meine das jetzt überhaupt nicht kitschig, aber es ist jetzt auch so, wenn ich dann dieses Buch in der Hand nehme und dann nochmal ein paar Seiten lese, da kommt schon so eine ganz eigene Stimmung auf, an die ich dann automatisch wieder versetzt bin, die ich beim ersten Lesen hatte und so. Also das ist, da ist schon ein Zauber in diesem Werk, das kann man schon sagen, aber ja, nur des Lesens willens sollte man es nicht tun.
Das heißt, die Lektüre ist bei dir auch schon ein Teil der Erinnerung geworden, ja.
Absolut, und ich glaube, das belegt auch, dass Proust mit dieser meiner Methode irgendwie Erfolg hatte. Und ja.
Als letzte Frage, würdest du es nochmal lesen?
Ah, erstmal nicht. Vielleicht noch mal im Alter, aber erstmal nicht.
Ja, ich bedanke mich, oder?
Ja, bedanke dich.
Ich bedanke mich für das Gespräch, für diese Einführung in Proust. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich dazu komme, das demnächst zu lesen, aber ja.
Ja, ich werde mich bei unserem Chef dafür einsetzen, dass du mehr Zeit hast, es auch zu lesen.
Sehr gut.
Und ja. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und vielleicht noch ein Punkt, ist natürlich klar, dass man auch jetzt nicht schafft, alle Aspekte abzuarbeiten. Es gibt dann natürlich noch wieder 1000 Fußnoten, die Zeit analysieren, Platonismus im Werk und so weiter, oder das Judentum Proust und so weiter. Ich weiß nicht, ob man, oder beziehungsweise würde ich noch dafür plädieren, diese ganzen Fußnotenapparate irgendwie zur Seite zu schieben und entweder man liest das Werk, fühlt sich darin wohl oder eben auch nicht. Und die ganzen anderen Diskussionen sind, glaube ich, maximal Nebensache. Vielen Dank.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.